Radio SRF. Echo der Zeit. Der Nationalrat verlangt zusätzliche Informationen zum US-Bankendeal.
Uns fehlen jegliche Informationen. Auch hier Spekulationen und Behauptungen.
Ansonsten will er das Eilgesetz des Bundesrates nicht behandeln. Wie knipst man eine Bank aus? Ein Gespräch über das geflügelte Wort der Stunde. Und dann... Das ist Xu Pengfei, der erste von 1,3 Milliarden Chinesen, der Strom aus seinen privaten Solarpanels in das öffentliche Netz einspeist. Eine kleine Geschichte mit vielleicht großen Folgen. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Der Nationalrat ist nicht bereit, dringlich eine gesetzliche Grundlage für Bankendatenlieferungen in die USA zu schaffen, solange nicht der Inhalt des Programms bekannt ist, das die USA den Schweizer Banken anbieten wollen. Das hat der Nationalrat heute mit den Stimmen von SP und SVP beschlossen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Sie sind sich meist nicht einig, doch heute haben sie sich zusammengetan. Die beiden größten Fraktionen im Nationalrat, die SP und die SVP. Es gehe nicht an, dass der Bundesrat in seiner Botschaft zum dringlichen Bundesgesetz keine Informationen über das Bankenprogramm der USA liefere. Susanne Leuthenecker-Oberholzer von der SP.
Diese Botschaft ist demokratiepolitisch eine Zumutung.
Thomas Aschi von der SVP appellierte an den Nationalrat, sich nicht von den USA unter Druck setzen zu lassen.
Lassen wir uns nicht erpressen in diesen Zeiten des Umbruchs. Seien Sie standhaft.
An der Wirtschaftskommission des Nationalrates ist es nun, beim Bundesrat die verlangten Informationen zum Bankenprogramm einzuholen. Präsident Christoph Darbele von der CVP kündigt an.
Wir werden bis morgen Abend, also von jeder Fraktion, zusätzliche Frage an den Bundesrat haben, dass wir den Bundesrat übermitteln und nachher müssen Sie das schriftlich beantworten für nächste Woche.
Wobei der Bundesrat bisher immer betont hat, dass er auf Anweisung der USA keine inhaltlichen Angaben zum Bankenprogramm liefern könne. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dringliche Bundesgesetz im Parlament scheitert, wird somit immer größer. Die Schweizerische Bankiervereinigung bezeichnete es in einer ersten Stellungnahme als verständlich, dass das Parlament mehr Informationen verlange. Sie weist aber gleichzeitig darauf hin, dass ein Bundesgesetz die beste Lösung für die Banken wäre.
Die möglichen Fragen der WAC und der US-Bankendeal ist Schwerpunkt unserer Sendung, aber das nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Der Nationalrat will das Bahnnetz stärker ausbauen als der Ständerat. Der Ständerat hatte das Paket des Bundesrats bereits von 3,5 Milliarden auf 6,4 Milliarden Franken vergrößert. Die Zusatzkosten sollen über eine temporäre Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert werden. Der Nationalrat dehnte die Ausbauten des öffentlichen Verkehrs weiter aus. Er hat auch einen Beitrag an die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke zwischen Schaffhausen und Basel gutgeheißen. Diese Bahnstrecke liegt größtenteils auf deutschem Gebiet. Die Volksinitiative für den öffentlichen Verkehr hingegen lehnt der Nationalrat im Verhältnis 2:1 ab. Über das bereits in Kraft stehende Steuerabkommen der Schweiz mit Großbritannien wird nicht abgestimmt. Das Bundesgericht hat der Bundeskanzlei Recht gegeben. Diese hatte im vergangenen Oktober festgestellt, dass ein Referendum gegen das Abkommen knapp nicht zustande gekommen war. Zur Begründung schreibt das Bundesgericht, das Komitee aus Juso und Auns habe es sich selbst zuzuschreiben, dass die Unterschriften zu spät bei der Bundeskanzlei eingetroffen seien. Der Bischof von Sitten, Norbert Brunner, tritt zurück. Der 71-jährige Brunner habe entschieden, auf das Amt zu verzichten, weil er überzeugt sei, dass seine Kräfte nicht mehr ausreichten, um die Aufgaben zu erfüllen, teilte die bischöfliche Kanzlei mit. Norbert Brunner ist seit 1995 Bischof von Sitten. Lettland kann den Euro am 1. Januar 2014 einführen. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank sind sich einig, dass der baltische Staat alle Maastrichter Kriterien erfüllt. Das letzte Wort hat der EU-Ministerrat, in welchem die Mitgliedstaaten vertreten sind. In der syrischen Grenzstadt Qusair sollen Regierungstruppen und Hisbollah-Kämpfer hunderte Menschen getötet haben. Das berichten die Rebellen. Sie bestätigten außerdem, sie hätten sich aus Qusair zurückgezogen. Dies nach den massiven Angriffen in den letzten Wochen. Die geplante Syrien-Friedenskonferenz in Genf dürfte erst im Juli stattfinden. Das teilte der UNO-Sondergesandte für Syrien, Lakhdar Brahimi, mit. Dies nach Gesprächen mit russischen und amerikanischen Regierungsvertretern in Genf. Unklar bleibt, wer an der Friedenskonferenz teilnehmen wird. Der frühere slowenische Regierungschef Janez Janša ist in Ljubljana wegen Bestechung zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Janša als Ministerpräsident im Jahr 2006 Schmiergeldzahlungen von über 270 Millionen Euro angenommen hatte beim Kauf von Panzerfahrzeugen. In Istanbul haben erneut Tausende demonstriert. Sie forderten den Rücktritt des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan und folgten damit einem Aufruf zweier Gewerkschaftsdachverbände. Erstmals seit Beginn der Proteste ist die Polizei gegen Nutzer von Facebook und Twitter vorgegangen, die Unruhen angeheizt haben sollen. Gemäß türkischen Medien wurden mindestens 29 Menschen festgenommen. Wegen des Hochwassers haben die Behörden im ostdeutschen Halle rund 30.000 Personen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. In der Stadt im Bundesland Sachsen-Anhalt hat der Fluss Saale den höchsten Wasserstand seit 400 Jahren erreicht. Einer der Dämme, welcher die Stadt schützen sollte, wurde überschwemmt. Kritisch bleibt die Situation auch an der Elbe. In Sachsens Hauptstadt Dresden mussten weitere Menschen ihre Häuser verlassen. Dort wird der Höchststand der Elbe für morgen erwartet. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Markenindex, der schloss bei 7.748 Punkten im Minus von 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.050 Punkten im Minus von 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 23,40 gehandelt und der Dollar zu 94,30 Rappen. Das Wetter: Es bleibt weiterhin sonnig, nur in den Bergen und im Süden gibt es einzelne Schauer oder auch Gewitter. Und es bleibt auch warm mit 22 bis 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Was der neueste Beschluss des Nationalrats im US-Bankendeal bedeutet. Wieso der deutsche Verteidigungsminister eine Drohne wollte und einen Bumerang erhielt. Warum Bashar al-Assad einen wichtigen Sieg in Qusair erringt. Dann:
This is a serious challenge and we are taking it seriously.
100 Milliarden kosten Cyberangriffe jährlich. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen nimmt die Bedrohung ernst und die NATO will eine Cyber-Eingreifgruppe gründen. Und schließlich der erste Chinese, der die Sonne für sich persönlich nutzbar macht und was das und warum das für die EU wichtig ist. Wir wollen Klarheit über den Bankendeal, sonst wollen wir gar nicht erst entscheiden. Das sagt also eine Mehrheit der Nationalräte. Nun sind die Mitglieder der Wirtschaftskommission gefordert. Sie müssen erreichen, dass der Bundesrat die Katze aus dem Sack lässt. Die Bankendeal-Kritiker glauben nicht daran. Dominik Meyer.
Am glücklichsten heute in der Wandelhalle ist die SVP.
«Ich bin sehr zufrieden»,
sagt SVP-Präsident Toni Brunner. Seine Partei hat gemeinsam mit der SP den Antrag durchgebracht, dass alle bislang geheimen Fakten zum möglichen Deal zwischen den Banken und den USA auf den Tisch kommen müssten. Erst danach dürfe der Nationalrat entscheiden.
«Wir möchten mehr wissen, auch was die Amerikaner genau fordern, was uns erwartet. Und wir haben momentan keine Informationen.»
Brunner schmunzelt zufrieden, weil für ihn ist klar, der Bundesrat werde den Schleier nicht lüften, weil er den USA ja Stillschweigen versprochen habe.
«Das wird ein Ding der Unmöglichkeit.»
Und somit sei das USA-Gesetz vom Tisch. Auch die SP äußert sich heute kategorisch. Aus dem Mund von Parteivizepräsidentin Jacqueline Fehr tönt das so:
«Die SP wird dieses Gesetz ablehnen, wenn diese Informationen nicht vorhanden sind. Wir können diese Katze im Sack nicht kaufen.»
Der heutige Entscheid im Nationalrat erhöhe den Druck auf den Bundesrat, freut sich SP-Frau Fehr. Zunächst liegt der Ball nun bei der Wirtschaftskommission des Nationalrats. Sie wird vom Bundesrat all die geheimen Details verlangen. Welche Bußen drohen den Banken in den USA, je nach möglichen Vergehen? Welche Daten müssten die Banken nach Washington übermitteln? Welche Frist haben die USA dem Bundesrat gewährt für ein Ja oder ein Nein zum vorliegenden Gesetz? Die Wunschliste der Wirtschaftskommission wird lang. Präsident der Kommission ist Christoph Dachbele, der CVP-Chef. Dachbele sagt, diesen Entscheid des Nationalrats von heute, dieses Ultimatum an den Bundesrat, gebt uns alle Informationen, das hätte es gar nicht gebraucht.
Ja, das hätten wir so oder so gemacht. Also darum ist das Ganze etwas warme Luft.
Dachbele sammelt nun alle Fragen an den Bundesrat. Antworten müsse der Bundesrat bis Montag. Was, wenn die Antworten nicht genügen?
Es gibt natürlich verschiedene Interpretationen über die Sache,
sagt Dachbele, der Kommissionspräsident. Wenn man den Entscheid des Nationalrats von heute buchstabengetreu auslegt, dann müsste die Kommission das USA-Gesetz in einem solchen Fall von sich aus auf Eis legen, weil eben entscheidende Informationen vom Bundesrat fehlen. Doch Kommissionsmitglieder aus verschiedenen Parteien möchten, dass das Plenum, also der Nationalrat, so oder so noch im Juni entscheidet. Die FDP drängt auf ein solches Vorgehen. Der heutige Entscheid, dieser ultimative Auftrag an den Bundesrat, sei Polittheater, sagt FDP-Präsident Philipp Müller.
In dieser Angelegenheit hier hat es eine Signalwirkung, mehr nicht.
Es werde ohnehin keine Zusatzinformationen geben vom Bundesrat.
Ich denke, wir wären entscheidungsreif noch in dieser Session. Das heißt aber nicht eine Zustimmung zum Gesetz. Tendenziell heißt das eher im Moment, das Gesetz wird abgelehnt.
Für das umstrittene USA-Gesetz sieht es mit dem heutigen Tag noch ein bisschen düsterer aus.
Es wird also keine Zusatzinformationen geben vom Bundesrat, ist FDP-Parteipräsident Müller überzeugt. Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus. Gibt es denn eine Chance, dass die WAC das Programm der USA doch noch einsehen kann?
Nach jetzigem Stand der Dinge würde ich auch sagen nein, denn bei der Lösung, die die Finanzministerin, die Evelyn Wittmer-Schlumpf, vor einer Woche präsentiert hat, hat sie klipp und klar gesagt, eine Bedingung der USA für das Programm für Banken mit unversteuerten US-Geldern ist, dass eben nichts darüber bekannt wird, bevor das Gesetz nicht fertig beraten ist. Und auch innenpolitisch gesehen wäre es wohl etwas seltsam, wenn die Finanzministerin jetzt plötzlich die Karten auf den Tisch legen würde, nachdem sie und der Gesamtbundesrat sich bis jetzt in totales Schweigen zu eben diesem US-Programm gehüllt haben.
Welche Optionen hat die WAC denn zur Verfügung jetzt?
Wenn die Wirtschaftskommission wortwörtlich nimmt, was der Nationalrat heute beschlossen hat, dann muss sie das Gesetz von der Traktantenliste dieser Session kippen, wenn die offenen Fragen bis übernächste Woche nicht beantwortet sind. Aber grundsätzlich ist die Kommission eigentlich frei. Sie kann auch empfehlen, nicht auf das Geschäft einzutreten. Dann gäbe es immerhin nochmals eine grundsätzliche Diskussion dazu im Plenum. Dass sie hingegen doch noch vorschlägt, das Gesetz so richtig inhaltlich durchzuberaten und so zu tun, als sei heute nichts geschehen, das ist ziemlich schwer vorstellbar.
Was für einen Einfluss hat das Vorgehen des Nationalrates auf die Wirtschaftskommission des Ständerates, die ja morgen entscheidet? Ich meine, die sind ja nicht im luftleeren Raum.
Ja, es ist in der Tat der Ständerat, der bei diesem Geschäft zuerst zum Zug kommt und nicht der Nationalrat. Und das starke Signal gegen das Gesetz, das der Nationalrat heute ausgesandt hat, das wird dort sicher viel zu reden geben. Ich würde sogar sagen, die Variante, dass schon der Ständerat nicht auf das Gesetz eintreten möchte, wird immer wahrscheinlicher. Und das hört man auch, wenn man in der Wandelhalle mit verschiedenen Politikern spricht.
Was ist Ihr persönlicher Eindruck aus der Wandelhalle? Ist das, was wir im Moment sehen, ein Muskelspiel der Parlamentarier und knickt die Mehrheit am Ende dann einfach ein?
Natürlich wollen sich Parteien mit Forderungen wie heute immer auch in Position bringen. Aber an ein reihenweises Einknicken glaube ich heute nicht. Denn es sind ja nicht nur die offenen Fragen zum Bankenprogramm der USA, die wohl weitgehend unbeantwortet bleiben dürften. Auch die Signale, die im Moment aus der Bankenwelt kommen, stiften zunehmend Verwirrung. Es ist immer unklarer, ob alle Banken dieses Gesetz eigentlich wirklich wollen und es auch brauchen. Und diese zunehmende Verwirrung, die macht es den Parlamentariern schon leichter, das Gesetz dann schließlich sterben zu lassen.
Direkt aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi. Wir haben das Schweizer Dilemma gehört. Einerseits der Bundesrat darf nicht reden, andererseits die Parlamentarier wollen Einzelheiten haben. Beat, sollte man in Washington, was hört man aus Washington zu diesem Schweizer Dilemma?
Nichts im Moment. Der Ball liegt für die Amerikaner klar im Schweizer Feld. Die Schweiz muss entscheiden, ob sie das geheime Bankenprogramm, diese Offerte der USA, annimmt oder eben nicht.
Das berühmteste Wort der Stunde in der Schweiz lautet «Banken ausknipsen». Wie können die USA den Schweizer Banken durch eine Strafanklage das Licht abschalten?
Das geschieht in der Regel indirekt durch den Markt. Eine in den USA angeklagte Bank hat Mühe, mit anderen Banken weiterhin zusammenzuarbeiten. die kappen in der Regel die Beziehungen aus rechtlichen Gründen vor allem, aber auch aus Reputationsüberlegungen mit der angeklagten Bank. Doch jede Bank, auch eine, die in den USA keine Filialen oder Niederlassungen hat, braucht für ihre Tätigkeit andere Banken, Partnerbanken, Korrespondenzbanken, ist auf den Interbankenmarkt angewiesen, in den USA, aber auch rund um den Globus. Und mit einer US-Strafklage wird die Bank zum Paria und das endet in der Regel nicht gut.
Haben Sie Beispiele?
Ja, jüngste Beispiele sind sicher die Privatbank Wegelin oder die Neue Zürcher Bank. Es gibt aber auch weitere Fälle, auch solche, die nichts mit der Schweiz zu tun haben. Man muss sagen, eine Anklage heisst für eine Bank nicht zwingend das Ende, aber oft ist es so. Der Bundesrat hat 2010 zum Beispiel auch in der Botschaft zum damaligen UBS-Staatsvertrag geschrieben, ich zitiere hier, seit 1989 wurden in den USA 6 Finanzinstitute angeklagt, nur eines davon hat dies überlebt, Zitat Ende. Welches Finanzinstitut das war und ob es eine Bank war, das steht in der Botschaft leider nicht.
Nun gibt es auch reihenweise Zivilklagen gegen die CS, gegen die UBS, gegen die Deutsche Bank. Warum ist das bei den Zivilklagen anders?
Ja, es gibt verschiedene Gründe, aber ich denke, der wichtigste Grund ist eben, dass die Partner einer strafrechtlich belangten Bank große Gefahr laufen, sich nach US-Recht der Komplizenschaft schuldig zu machen. Also Finger weg. Deshalb ist eine Strafklage für eine Bank immer schlimmer als eine Zivilklage.
Bei mir im Studio ist auch unser Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Die bedrohten Schweizer Banken, das muss man wahrscheinlich etwas unterscheiden, welche Banken wie bedroht sind.
Ja, man muss sicher unterscheiden zwischen den großen auf der einen Seite und den mittleren und kleineren Banken auf der anderen Seite. Die Credit Suisse als Großbank käme wohl in ernsthafte Probleme und hätte es schwer zu überleben, denn bei ihr sind große Teile des Gesamtgeschäftes direkt oder indirekt mit dem US-Kapitalmarkt verknüpft. Schwierigkeiten im Alltagsgeschäft bekämen sicher auch die mittelgroßen und kleinen Banken. Diese könnten sich aber eventuell retten oder sagen wir zum Teil retten, wenn sie rasch genug den US-Teil abtrennen, bevor auch noch der gesunde Teil angestrengt wird. Also so ganz ähnlich, wie wir es im Fall Wegelin gesehen haben, die ja noch den gesunden Teil an die Bank Raiffeisen verkaufte.
Und wie steht es um die Kantonalbanken? Das sind ja, die haben eine staatliche Garantie von den Kantonen.
Ja, genau dadurch ist die Lage für die Kantonalbanken naturgemäß anders. Zwar würden auch sie durch die Verluste im Alltagsgeschäft in Probleme kommen, aber bei ihnen stehen dann eben dank der Staatsgarantie die Kantone in der Verpflichtung, im Notfall mit Steuergeldern einzuspringen. Deshalb wären wohl auch Anklagen der USA gegen Kantonalbanken immer aus US-Sicht sicher ein starkes Druckmittel. Im Moment aber müssen die Zürcher und die Basler Kantonalbank, die immer wieder gesagt werden, die haben Probleme nicht mit einer direkten Anklage rechnen. Sie sind ja schon in Gesprächen mit den USA. Sie sind also im Moment in der zweiten Linie direkt bedroht zu sein.
Kann oder will die Nationalbank notfalls einspringen?
Nein, die Nationalbank will nicht und kann auch nicht wirklich einspringen. Die Nationalbank kann nicht einfach mit dem Zuschießen von Geld den Problembanken zur Seite stehen. Die Nationalbank ist ja nicht in dem Sinn eine normale Bank, die dasselbe macht wie jede andere. Sie kann nicht den Banken einfach zur Seite stehen. Sie kann allenfalls Liquidität vorübergehend zur Verfügung stellen, die die Banken dann wieder zurückzahlen. Aber eine bedrohte Bank vor der Insolvenz retten, das ist nicht die Aufgabe der Nationalbank.
Thomas Oberer, nach dem Debakel der UBS wurde ja beschlossen, dass man too big to fail vermeiden lassen, dass man das vermeiden will. Was wäre jetzt, wenn eine CS angeklagt würde?
Also es gibt eigentlich die entsprechenden Gesetze, eben das im Sinne, dass jede Bank im Notfall Konkurs gehen könnte. Ich sage könnte, ist man ehrlich, nämlich kommt zum Beispiel die Credit Suisse in ernsthafte Probleme, so würde wohl die Politik die CS nicht einfach fallen lassen. Zwar heißt es in letzter Zeit aus dem Parlament kategorisch, nie wieder soll eine Bank zu groß sein, um unterzugehen, aber diese politische Position, denke ich, die gilt heute. Kommt es in der Zukunft zu Problemen, so werden viele Politiker immer wieder einen Grund finden, warum jetzt diese oder jene Bank halt eben vielleicht doch Hilfe braucht. Also das Too-Big-to-Fail-Problem, das kann jederzeit wieder an die Oberfläche kommen.
Beat Zoltermann in Washington, Too-Big-to-Fail gilt eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch in den USA. Als es um die UBS ging, war ja eine Buße ausgesprochen worden, die nicht so hoch war, weil die UBS auch wichtig für die USA ist. Also überall und immer schießen die Amerikaner auch nicht.
Nein, das tun sie nicht. Und man stellt tatsächlich fest, oder man schießt anders, man stellt fest, in den letzten Monaten mussten einige Großbanken wie die UBS, HSBC, Barclays oder auch US-Banken für verschiedene Verfehlungen zwar sehr happige Bußen bezahlen, aber sie wurden nicht strafrechtlich angeklagt. Einigen Senatoren ist dies in den falschen Hals geraten und der amerikanische Justizminister musste eben erst bei einem Hearing sich rechtfertigen. Der sagte, kein Unternehmen sei too big to jail, also zu groß, um nicht durch die Strafjustiz belangt zu werden. Aber er machte auch klar, dass bei einem solchen Entscheid auch andere Dinge eine Rolle spielen, Arbeitsplätze zum Beispiel, Finanzmarktstabilität etc. Und weil der Kollateralschaden bei großen Banken größer ist als bei kleineren, haben große Banken am Ende eben doch bessere Karten, statt mit einer Klage nur mit einer Buße eingedeckt zu werden.
Wenn man jetzt das Vorgehen der USA anschaut, dann kann man vielleicht schon sagen, dass sich das US-Justizministerium fast schon zum Handlanger des US-Finanzplatzes macht, Beat Soltermann.
Ich denke, es ist klar, dass unter den Finanzplätzen der Welt eine große Konkurrenz besteht und die Regierungen für die Attraktivität ihrer Finanzplätze kämpfen. Das macht ja auch die Schweiz. Ich glaube allerdings nicht an eine Verschwörung der USA gegen die Schweiz. Die USA gehen davon aus, dass einige ihrer Steuerzahler gegen das Gesetz verstoßen haben und dass Schweizer Banken dabei geholfen haben. Und diese Fälle wollen die USA ahnden.
Direkt aus Washington unser Korrespondent Beat Soltermann und im Studio war Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Die kantonalen Verkehrsdirektoren können sich ein nettes Feierabendbier gönnen. Nach dem Ständerat im letzten Herbst zeigt sich nun auch der Nationalrat beim Ausbau der Bahn großzügig und hat 6,4 Milliarden Franken für neue Bahnprojekte in den Kantonen bewilligt. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Die Nationalrätinnen und Nationalräte erschienen in Spendierhosen zur Debatte. Von Beginn weg war klar, dass sie den Wünschen der Kantone entsprechen und zusätzliche Bahnprojekte in die Planung und Finanzierung aufnehmen würden. FDP-Nationalrätin Gabi Huber leistete Widerstand, wollte, dass 3,5 Milliarden Franken eingesetzt werden, wie ursprünglich vom Bundesrat geplant.
Ich hoffe, mindestens der Bundesrat tritt heute auch noch für seine eigene Vorlage ein.
Doch das tat er nicht. Provokativ wurde Verkehrsministerin Doris Leuthard gefragt, weswegen. Ihre Antwort:
Wir sind auch Realpolitiker. Diese Zusatzstrecken sind ja von uns nicht bestritten. Wenn sie zusätzlich finanziert sind, okay, sonst nein.
Um dies zu finanzieren, sollen auch Bund und Kantone mehr bezahlen. Und für eine befristete Zeit soll 1 Promille der Mehrwertsteuer in den Fonds für den Bahnausbau fließen. Die SVP bekämpfte dies und wollte die Kantone noch mehr zahlen lassen. Schließlich seien sie die Besteller. Und es müsse gewährleistet werden, dass am Schluss nicht der Ausbau der Straße vernachlässigt werde, polterte Walter Wobmann.
So geht es doch einfach nicht. Ich spüre deutlich wachsenden Widerstand beim Privatverkehr, bei den Auto- und Motorradfahren gegen diese Abzockerei vom Staat.
Die Verkehrsministerin konterte in ähnlich saloppem Ton.
Sie sagen so locker, ja, die Kantone sollen hier mehr bezahlen. Es sind ja relativ viele Millionen. Ja, wer sind dann die Kantone, Herr Nationalrat? Das sind ja wiederum die Bevölkerung, die Steuerzahlenden.
Auch die Zug- und Autopendler sollen beim Bahnausbau mitzahlen. Sie konnten bisher bei der Bundessteuer alle Pendlerkosten voll abziehen. Künftig sollen es nur noch maximal 3'000 Franken sein. Und damit nicht wie in der Vergangenheit vor lauter Baueuphorie die Folgekosten für den Unterhalt vergessen gehen, schafft der Bund einen neuen Fonds, aus dem Bau und Unterhalt bezahlt werden. SP-Nationalrätin Barbara Gysi beglückwünschte das Parlament.
Wir machen damit einen wichtigen Schritt für eine schweizweite Weiterentwicklung des Bahnausbaus.
Das Parlament hat nun zahlreiche Wünsche des Verkehrsclubs erfüllt. Der VCS hat mit seiner Initiative zur Förderung des öffentlichen Verkehrs die ganze Bahndiskussion überhaupt erst angestoßen. Ob er die Initiative zurückzieht, lässt er bis im Juli offen. Genießt fürs Erste den Erfolg im Parlament.
Geraldine Eicher und aus dem Bundeshaus in Bern in den Bundestag nach Berlin. Ja, es sind gravierende Fehler gemacht worden, aber die wenigsten von mir selbst. So könnte man verkürzt zusammenfassen, was der deutsche Verteidigungsminister heute erstmals vor dem Bundestag und den Medien öffentlich zum Drohnendebakel gesagt hat. Thomas de Maizière musste Rede und Antwort stehen, weil sein Ministerium bei der Entwicklung der Drohne Eurohawks Millionen von Euro in den Sand gesetzt hat. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Verteidigungsminister Thomas de Maizière konnte bei all seinen Auftritten heute einen Bericht vorlegen, den er auch gestützt auf den Befund des Bundesrechnungshofes verfasst hatte. Also erleichtert, denn dieses Gremium hatte zwar seinem Ministerium ein folgenschweres Organisationsversagen bei der Drohnen-Eurohawk-Geschichte attestiert, den Minister aber entlastet. Und trotzdem sagte dieser heute in seinem Schlusssatz: Im Lichte der gesamten Prüfungsergebnisse behalte ich mir persönliche Konsequenzen vor. Meinte er damit etwa Staatssekretäre, die ihn früher hätten informieren müssen, oder gar sich selbst?
Ich habe die Formulierung bewusst so gewählt,
sagte de Maizière bewusst so sibyllinisch, denn schließlich will er sich nicht dem Vorwurf aussetzen, seine Beamten schlechtreden zu wollen, um sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen. Wobei, was soll ein Minister eigentlich verantworten, der im März 2011 neu ins Amt kam, aber erst ein Jahr später erfährt, dass es überhaupt Probleme gibt mit dem Drohnenprojekt?
Es gab zuvor keine Vorlage an den Minister mit einer Beschreibung von Zulassungsproblemen oder überhaupt zum Gesamtproblem.
2012 war das, ein weiteres Jahr verging, ohne dass sein Staatssekretär glaubte, seinen Minister über die leidigen Probleme und die drohende Kostenexplosion informieren zu müssen oder umgekehrt. Der Minister das Bedürfnis hatte, noch einmal nachzufragen. Ob er sich über das Drohnendebakel ärgere, wurde de Maizière heute gefragt. Sehr, sagte er, und damit meinte er auch sein Mitwirken daran.
Ich hätte früher auch in diesem Bereich mein Haus so ordnen müssen, dass ich als Minister bei Entscheidungen dieser Größenordnung beteiligt werde.
Die Opposition von SPD, Grünen und Linken wird in einer solchen Aussage eine Steilvorlage sehen für ihren Vorwurf, de Maizière habe sein Ministerium schlicht nicht im Griff. Der Verteidigungsminister sprach heute von erheblichen Verfahrensmängeln, etwa zu optimistischen Einschätzungen der Zulassungsprobleme für die Drohnen und, noch einmal,
und ich als Minister wurde unzureichend eingebunden.
Die Drohnengeschichte fordere Konsequenzen. Deutschland werde zum Beispiel eine militärische Luftfahrtbehörde schaffen, die über alle Zulassungsfragen entscheide und
für alle größeren Rüstungsvorhaben, alte wie neue, wird ein regelmäßiger Statusbericht mir, dem Bundesminister der Verteidigung, vorgelegt.
Und den zuständigen Parlamentsgremien auch, die wie der Minister bis vor Wochen noch völlig ahnungslos zum Himmel schauten und darauf warteten, dass dort bald Eurohawk-Drohnen zu sehen sind.
Fritz Dinkelmann. Und damit ist es 18.28 Uhr, Sie hören Echerer Zeit. Und weiter geht's mit Assads strategischen Sieg in Qusair, der NATO-Strategie gegen Cyberattacken und dem ersten Chinesen, der mit der Sonne Geld verdient. Bashar al-Assad hat wieder Oberwasser. Die syrischen Regierungstruppen und die Hisbollah haben heute die strategisch wichtige Stadt Qusair nach wochenlangen Kämpfen komplett unter ihre Kontrolle gebracht. ARD-Korrespondent Carsten Kühntop.
Erste Fernsehbilder aus Al-Qusair zeigen eine weitgehend zerstörte Geisterstadt. Kein einziger Zivilist ist zu sehen. Ein Offizier der syrischen Armee erklärt einem Reporter des Senders Al-Manar, der libanesischen Hisbollah: Bevor wir die Militäroperation hier gestartet haben, haben wir die Zivilisten gebeten, Al-Qusair zu verlassen, nachdem wir eine sichere Passage für sie gefunden hatten. Und nachdem wir uns dann versichert haben, dass kein Zivilist mehr hier ist, haben wir den Einsatz fortgesetzt und die Stadt von allen bewaffneten Terroristengruppen befreit. Ich versichere Ihnen, dass wir danach keinen einzigen Zivilisten hier mehr angetroffen haben. Bei einem Überraschungsangriff hatten Regierungssoldaten und Milizionäre der Hisbollah am frühen Morgen die Stadtviertel, die noch nicht unter ihrer Kontrolle waren, überrannt. Die Aufständischen bestätigten wenig später, dass eine Straße offen gehalten worden war, die die abziehenden Rebellen und Zivilisten nutzten, um sich in Sicherheit zu bringen. Ob tatsächlich alle Bewohner ihre Stadt verlassen haben, ist aber unklar. Die Schlacht um Al-Qusair hatte 2,5 Wochen gedauert. Im staatlich kontrollierten Fernsehen ließ die Armee am Mittag eine Warnung verlesen an diejenigen, die an der, so wörtlich, Aggression gegen Syrien teilnehmen. Unsere Streitkräfte betonen nach den fortgesetzten Siegen gegen den organisierten Terrorismus, dass sie nicht zögern werden, die bewaffneten Gruppen anzugreifen, egal in welchem Gebiet in Syrien sie sich befinden. Der Sand unseres Landes ist heilig und wird nicht verschmutzt werden. Wer immer das versucht, sein Schicksal wird entweder der Tod oder die Aufgabe sein. Die Opposition gestand die Niederlage ein. Auf Facebook erklärte der Generalausschuss der syrischen Revolution wörtlich: Ja, unsere Brüder, diese Runde haben wir verloren. Allerdings werde der Kampf gegen die vielen tausend libanesischen Söldner, gemeint sind die Kämpfer der Hisbollah, weitergehen. Auch der Dachverband Nationale Koalition schwor, dass die so wörtlich gesegnete Revolution fortgesetzt werde. Rami Khoury, Politologe an der amerikanischen Universität Beirut, warnte indes Präsident Bashar al-Assad vor allzu lautem Jubel. Einiges kann die syrische Regierung hier froh stimmen, aber anderes muss ihr Sorge machen. Denn wenn es so viel Unterstützung braucht gegen eine so bunt zusammengewürfelte Truppe wie die Freie Syrische Armee, um eine so kleine Stadt einzunehmen, dann ist dieser Sieg eher ein zweischneidiges Schwert. Aus Sicht des Regimes zeigt al-Qusair deutlich, dass Assad derzeit die Oberhand im Bürgerkrieg hat. Der Staatschef steht spätestens heute als jemand da, der weit davon entfernt ist, die Kontrolle über sein Land zu verlieren und den einflussreiche Freunde im Ausland, vor allem Russland und der Iran, weiterhin stützen. Die Chancen für die geplante Syrien-Konferenz sind nun weiter geschwunden. Die Opposition ist intern hoffnungslos zerstritten und militärisch im Hintertreffen. Das dürfte ihr wenig Appetit machen, nach Genf zu reisen und dort aus einer Position der Schwäche heraus zu verhandeln.
In einem Punkt ist man sich an der NATO-Tagung in Brüssel sehr einig. Cyberangriffe über das Internet sind zu einer der größten Bedrohungen weltweit geworden. Und dagegen will sich die Militärallianz wappnen. Doch alle weiteren Fragen sind noch nicht entschieden. Zum Beispiel, wann beginnt das Recht auf militärische Selbstverteidigung gegen Cyberattacken und braucht die NATO jetzt auch Cyberoffensivwaffen? Aus Brüssel, Fredrik Steiger.
Cyberattacken forderten bisher noch keine Menschenleben, aber sie verursachen Jahr für Jahr Schäden von weit über 100 Milliarden Dollar. Etwa wenn US-Banken angegriffen werden oder teure Verteidigungsanlagen. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen spricht von einer ernsten Bedrohung und man nehme sie ernst.
This is a serious challenge and we are taking it seriously.
Ab Herbst soll deshalb eine schnelle Cyber-Einsatzgruppe bereit sein. Sie wird in erster Linie die über den ganzen NATO-Raum verteilte Infrastruktur des Bündnisses schützen. Es gebe Albtraum-Szenarien, die nicht länger bloß Horrorfiktionen seien. Für Jamie Shear, den NATO-Spezialisten für neue Bedrohungen, sind Cyberattacken genauso inakzeptabel wie Atomangriffe.
We do not consider that cyberattacks are somehow the acceptable form of conflict in a way that launching a nuclear weapon against somebody is the unacceptable form of conflict.
Wenn über das Internet Computer angegriffen, Steuersysteme für Staudämme, Spitäler oder Flugleitsysteme lahmgelegt werden, könne dies massenhaft Tote verursachen. Das NATO-Cyberforschungszentrum in Estland stellt nun nach dreijähriger Vorarbeit das sogenannte Tallinn-Manual vor, ein Leitfaden über die Gewaltanwendung bei virtuellen Attacken. Im Kern steht darin, gegen Cyberangriffe dürfen sich Angegriffene auch militärisch wehren. Das erlaube das im Völkerrecht verankerte Recht auf Selbstverteidigung. Aufgrund der Bündnispflicht innerhalb der NATO hieße das, die Allianz als Ganzes müsste eingreifen, sobald ein Land Opfer von Cyberattacken wird. Einer für alle, alle für einen.
While bigger allies may have a sufficient capacity to protect their own systems.
Denn, begründet Generalsekretär Rasmussen, längst nicht alle NATO-Länder seien gleich gut gewappnet, um ihre technischen Systeme zu schützen. Bloß darüber, ob und in welchem Umfang bei Cyberangriffen Beistand gewährt wird, ist man sich noch uneinig. Ein weiteres Problem: Mit welchen Mitteln werden Cyberangriffe vergolten? Und beginnt ein militärischer Gegenangriff erst, wenn Hacker Tote verursachen oder auch schon, wenn etwa ein Börsensturz ausgelöst wird? Und schließlich, wem genau gilt der Gegenangriff? NATO-Cyberabwehrchef Ian West räumt ein:
It's very difficult to actually attribute where an attack comes from, because many times attacks look as though they come from any other country.
Es sei äußerst schwierig zu erfahren, wer hinter einem Angriff stecke. Bei der bisherigen Kriegsführung, bei Luftangriffen etwa oder Panzerinvasionen, war wenigstens der Urheber klar. Estlands Präsident Tomas Ilves, dessen Land vor 6 Jahren Opfer eines Cyberangriffs wurde, gilt seither als Vordenker in der Frage.
All of our NATO Article 5 ideas are based on an appropriate and proportional response. So if someone blows up, sends a rocket to your electrical plant, you send a rocket back and you know where it came from.
Bisher sei man stets von einer angemessenen Reaktion auf einen Angriff ausgegangen. Also eine Rakete für eine Rakete. Aber bei Cyberangriffen stellen sich ganz neue politische, militärische und rechtliche Fragen. Immerhin ist für die NATO vorläufig klar, sie selber beschränkt sich auf Cyberverteidigung. Ian West.
In terms of cyber operations, NATO has a defensive role. We're in the business of protecting our own networks, not of attacking, cyber-attacking anyone else's computers.
Doch das gilt längst nicht für alle NATO-Staaten. Die USA haben längst auch offensive Cyberwaffen. Eine davon, den Computerwurm Stuxnet, setzten sie gemeinsam mit Israel ein gegen Irans Atomprogramm und völlig ohne Wissen und Billigung der NATO. Zur Überraschung vieler hat nun auch Frankreich erklärt, es besitze ebenfalls informatische Offensivmittel. Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian.
Personne ne doit douter de la détermination de la France à protéger ses intérêts et ses réseaux, y compris par des capacités informatiques offensives lorsque le besoin s'en fait sentir.
Offensivwaffen werden oder würden aber einstweilen nicht von der NATO, sondern allenfalls von einzelnen Mitgliedern in Eigenregie eingesetzt. Dass auch Russland und China solche Waffen haben, bezweifelt niemand. Das Cyberzeitalter wird also auch zum Cyberkriegszeitalter.
Zhu Pengfei aus der ostchinesischen Hafenstadt Qingdao ist der allererste von 1,3 Milliarden Chinesen, der seinen Solarstrom in das öffentliche Netz einspeist und deswegen eine staatliche Vergütung erhält. Und das könnte Folgen haben. 80% der Solarpanels in Europa stammen nämlich aus China. Und zwischen der EU und China droht ein Handelskrieg, weil China nach europäischer Leseart Panels zu Dumpingpreisen nach Europa exportiert. Wenn jetzt aber viele Chinesen ihren Solarstrom lukrativ dem Staat verkaufen, lohnt sich der Export nach Europa nicht mehr. Eine kleine Geschichte mit vielleicht großer Wirkung. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Xu Pengfei steht auf dem Flachdach des 7-stöckigen Wohnhauses im Neubauquartier Jialingou am nördlichen Stadtrand von Qingdao und zeigt stolz auf eine viereckige Platte, die im Sonnenlicht bläulich-metallisch schimmert und schräg aufgerichtet auf einem Stahlgerüst ruht. Das hier ist meine Anlage. Es sind 9 photovoltaische Panels. Die haben eine Kapazität von 2 Kilowatt und bedecken eine Fläche von 20 Quadratmetern. Der 33-jährige Ingenieur, der mit seiner Familie in dem Haus eine Eigentumswohnung mit 3 Zimmern bewohnt, arbeitet in der Strombranche, in einer Firma, die große Spannungskonverter für Industriebetriebe herstellt. Er sagt, er habe schon seit Jahren die Idee gehabt, selber photovoltaischen Strom zu produzieren und ins öffentliche Netz einzuspeisen. Lange sei das wegen gesetzlicher Einschränkungen reine Utopie gewesen. Doch dann habe am 26. Oktober letzten Jahres die Zentralregierung die staatliche Stromversorgung, das sogenannte Staatsnetz, angewiesen, ab sofort die Einspeisung von privat produziertem Strom zuzulassen. Darauf habe er sofort gehandelt. Xu erzählt, er habe die Stromverwaltung angerufen. Dort habe man ihm zwar die Neuregelung bestätigt, ihn aber zugleich gewarnt, um sich beteiligen zu können, müsse er zahlreiche Dokumente beschaffen, von einer ID-Kopie bis zur Wohnbesitzurkunde. Und dann noch das Wichtigste. Die hätten ihm gesagt, weil das Hausdach als öffentlicher Raum gelte, müsse er vor dem Aufstellen einer Anlage das schriftliche Einverständnis sämtlicher Wohnungsbesitzer im Haus einholen. Um diese alle zu überreden, habe er über 3 Wochen gebraucht. Anfang Dezember hatte er alles Nötige beisammen und der Stromnetzbetreiber erteilte ihm die Einspeiseerlaubnis. Da kaufte Xu für 20.000 Yuan, also umgerechnet 3.200 Schweizer Franken, seine Ausrüstung. Nämlich neben Solarpanels, Kabeln und dem Spannungskonverter noch ein weiteres wichtiges Gerät. einen doppelten Stromzähler, der die vom öffentlichen Netz bezogene und auch die ins Netz eingespeiste Strommenge anzeigt. Am 22. Dezember war es soweit. Xu hatte seine Anlage fertig zusammengebaut und produzierte Chinas ersten von einem privaten ins öffentliche Netz eingespeisten Strom. Vom Betrieb seiner Anlage ist Xu mittlerweile schlicht begeistert. Ein besonders großer Tag sei der 4. April gewesen, erzählt er. Denn seit jenem Tag zeige der Doppelstromzähler stets an, dass seine Anlage seit Aufnahme des Betriebs insgesamt mehr Strom ins Netz eingespeist, als daraus bezogen habe, und zwar wesentlich mehr. Bei schlechtem Wetter und nachts beziehe sein Haushalt zwar Strom aus dem Netz, aber tagsüber produziere er praktisch immer Überschüsse und speise diese ein. Das zahlt sich offenbar aus. Es sei ein Kleinhandel, sagt Xu. Tagsüber verkaufe er Stromüberschüsse zu umgerechnet 7 Rappen pro Kilowattstunde an den Staat. Nachts beziehe er deutlich kleinere Mengen Strom aus dem Netz zu umgerechnet 9 Rappen die Kilowattstunde. Netto brauche er Ende Monat nie eine Stromrechnung zu bezahlen, sondern bekomme regelmäßig vom Staatsnetz noch Geld ausbezahlt. Manchmal bis zu umgerechnet 10 Franken im Monat. Dies alles wohlverstanden, obwohl Xus Familie, zu der neben seiner Frau und einer 3-jährigen Tochter auch seine Schwiegereltern gehören, auf keine der Annehmlichkeiten der Moderne verzichten. Dazu gehören neben Kühlschrank, Waschmaschine und Klimaanlage auch ein großer Fernseher und 2 Laptop-Computer. Xu sagt, er hoffe, dass bald noch viel mehr Leute es machten wie er. Er wisse, dass schon in vielen Provinzen Leute angefangen hätten, ebenfalls Solarstrom ins Netz zu speisen. Aber am besten wäre es, wenn das noch viel mehr Haushalte und vor allem auch ganze Betriebe täten, die auf ihren Dächern eigentlich riesige Flächen für Solaranlagen hätten. Das wäre gut für die Umwelt. Und es würde die Nachfrage nach Solarpanels steigern. Damit würde sich die Lage der Hersteller von Panels verbessern, die jetzt zu große Produktionskapazitäten aufgebaut hätten. Und, so mutmaßt Xu, der Einspeisepionier, mehr im Inland verkaufte Solarpanels bedeute ja auch weniger Panels für den Export. Vielleicht ließen sich dadurch sogar Chinas Handelskonflikte mit anderen Staaten entschärfen.
Ostasien-Korrespondent Urs Morf, und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Peter Vögel.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.